Vielen Dank für dieses Lied. Das ist die beste Musik, ist immer die beste Einleitung zu einer Predigt. Und ich habe mit Freuden dir zugehört, vor allem deine starke Stimme. Also wenn jemand seine starke Stimme hat, dann bin ich ein bisschen neidisch. Aber ich darf nicht neidisch sein. Ich wünschte mir auch seine starke Stimme, aber der liebe Gott, mein Schöpfer, hat mir eine schwache Stimme gegeben. So wie du gesungen hast, hätte ich nicht singen können. Aber danke dir. Das Thema auch vom Lied und auch von unserer Betrachtung heute, Gott hat alles getan für unsere Errettung. Er hat uns gerettet. Wir sollen als gerettete Menschen leben, und wir sollen diese Errettung und diese Botschaft auch weitertragen. Ich freue mich, dass wir alle hier sind, in dieser guten Zahl in der Gemeinde zum Gottesdienst heute. Mein Thema heute ist vielleicht ein bisschen anders als eine klassische Predigt. Ich habe in der letzten Zeit über einen Propheten mir Gedanken gemacht. Einer, der ein Buch geschrieben hat, zumindest nach seinem Namen ist das Buch auch genannt. Unter den kleinen Propheten ist er, und er heißt Jona. Die Geschichte von Jona kennen wir alle. Haben wir gelernt, auch in der Kindergruppe, Jona und der große Fisch. Das war bei uns in der Kindergruppe eine interessante und spannende Geschichte. Jona hat uns heute etwas zu sagen, beziehungsweise sein Buch. Was mir interessant war im Buch Jona, ist, dass in diesem Buch nicht so klassisch eine Botschaft Gottes kommt. Wir haben das auch von anderen Propheten. Das Wort Gottes ist zum Propheten Jesaja gekommen, Jeremia, Hesekiel oder wie sie alle hießen. Und Gott hat eine Botschaft für sein Volk. In diesem Buch von Jona gibt es nicht so eine Botschaft. Zumindest nicht so formuliert. Aber das Buch hat eine große Botschaft für uns alle. Wir können jetzt nicht in dieser halben Stunde, solange die Predigt dauern soll, nicht alles nehmen, wollen wir nicht alles lesen, aber ich würde mir wünschen, und mein Gebet vor Gott ist, dass wir am Ende der Predigt, wenn wir mal so das ganze Buch mal durchgehen, dass wir verstehen, was eigentlich die Botschaft von diesem Buch ist. Im Buch Jona, wie auch an manchen Stellen in der Bibel, finden wir eine Ironie, so ein sarkastisches Denken, ein lächerlicher Gedanken. Und das ist etwas, was mich angesprochen hat, warum ich diese Predigt vorbereitet habe. Es ist lächerlich. Wir lesen in der Bibel, dass Gott, selbst Gott im Himmel, lacht Menschen aus. Der Gedanke wird wahrscheinlich für einen oder anderen fremd sein, dass Gott, der heilige Gott, jemanden auslacht. Aber so steht in der Bibel, wenn ihr nicht glaubt, Psalm 2, Vers 4. Gott lacht Menschen aus, die so denken, wie Jona gedacht hat, der Prophet Gottes. Deswegen sage ich, eine gewisse Ironie ist in diesem Buch. Und ich hätte gerne, dass wir, wenn ihr eure Bibel da habt, dass wir zusammen dieses Buch nehmen und dass wir das rausnehmen, diese Gedanken der Ironie. Ich möchte anfangen mit Jona, Kapitel 1. Jona unter den kleinen Propheten, wie gesagt. Ich schätze mal, dass ihr das auch findet. Die kleinen Propheten, übrigens, es gibt keine kleinen und großen Propheten. Das müssen wir wissen. Die Propheten sind Propheten. Aber wenn jemand klein geschrieben hat oder so ganz wenig von ihm, es gibt Bücher mit einem Kapitel, und aus diesem Grund sagt man so, die haben wenig geschrieben und so sind genannt. Aber die sind nicht klein. Auch die Botschaft ist nicht klein, sondern das ist die Botschaft Gottes. Die erste Ironie, die ich hier gefunden habe, finden wir in den Versen 1 bis 3. Dann lesen wir die Texte. Jona 1, 1 bis 3. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittiers: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fahrgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Was ist das für ein Prophet, frage ich mich und euch auch. Gott gibt einen Auftrag und der Prophet flieht weg davon. Wir lesen in der Bibel sonst wo, bei Nahum zum Beispiel, Kapitel 3, dass Ninive eine besonders böse Stadt war. Wie es so wörtlich steht, mörderische Stadt voll Lügen und Räuberei. Von daher verstehe ich auch den Jona, wenn er gesagt hat. Die Stadt war böse. Und der Botschafter Gottes, der einen Auftrag bekommt, vergisst in diesem Moment, dass bevor Gott jemanden in einen Auftrag ihm gibt oder irgendwo schickt, er befähigt ihn, er gibt ihm Kraft und Möglichkeit, sein Wort oder den Auftrag zu erfüllen. Aber warum sage ich die erste Ironie oder der erste Punkt, wo wir Jona auslachen können? Jona möchte vor Gott fliehen. Ich frage euch als Christen, kann ein Mensch vor Gott fliehen? Kann ein Mensch sich vor Gott verstecken? Wir haben am Anfang der Bibel die Geschichte aus dem Paradies. Adam und Eva haben gesündigt und als Sünder verstecken sie sich vor Gott. Das Schlimmste, was einem Sünder passieren kann, ist, sich vor Gott zu verstecken. Anstatt zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten, um die Sache wieder gut zu machen, du kannst nicht davon fliehen, von dem, was du gemacht hast, oder du kannst nicht fliehen. Du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Und deswegen sage ich für mich als Prediger, der erste Gedanke, der mich getroffen hat und wo ich eine Ironie sehe oder so ein lächerliches Denken, der Mensch versucht, sich vor Gott zu verstecken und vor Gott zu fliehen. Im Psalm 139, der Psalmist David war vernünftiger als Jona. Und er sagt diese bekannten Worte im Psalm 139, ab dem Vers 7 folgendes: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen von deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mit den Toten, sehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und bleibe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis wie das Licht und so weiter. Kann ein Mensch sich vor Gott verstecken? Kann er vor Gott fliehen? Was denkst du, Jona? Wie kannst du vor Gott fliehen? Auf der anderen Seite, er flieht nicht vor Gott, sondern er flieht von einem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Kann ein Mensch vom Auftrag fliehen? Aber ihr Lieben, ich möchte gerne, dass ihr meine Predigt richtig versteht. Ich möchte nicht Jona kritisieren. Ich kenne noch viele Leute, die wollen vor Gott fliehen. Vor dem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Jedem von uns hat Gott einen Auftrag gegeben. In der ersten Linie hast du einen Auftrag für dich selber. Wie du dein Leben, privates Leben organisieren sollst. Gott zur Ehre und den Mitmenschen zum Segen. Das ist ein Auftrag Gottes. Finden wir auch in den 10 Geboten. Und viele Menschen versuchen, davon zu fliehen. Und nicht zu wissen, dass sie vor Gott nicht fliehen können. Zweiter Auftrag. Hast du Auftrag bekommen in deiner Familie, zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu anderen Mitgliedern in deiner Familie. Das ist ein Auftrag Gottes, wie du mit diesen Menschen umgehst. Welches Vorbild du für deine Kinder bist. Welches Beispiel du gibst auch den Menschen, die auf dich schauen. Und viele Menschen schauen auf dich, auch wenn du das nicht willst. Die Menschen nehmen Vorbild von dir. Vor allem, sage ich mal, in diesem Punkt in der Familie. Die Kinder schauen auf uns. Die nehmen so viel von uns. Und jemand hat gesagt, was nützt die beste Erziehung, wenn die Kinder ihre Eltern nachahmen und das tun, was die Eltern machen. Wenn ein Raucher seinem Sohn sagt, du sollst nicht rauchen, es ist nicht gesund, und er raucht Kettenraucher den ganzen Tag, das ist vorprogrammiert, dass dieses Kind Probleme haben wird. Also du hast einen Auftrag Gottes. In der Mission schickt uns Jesus, das Evangelium zu predigen. Und das machen viele. Sie fliehen vor diesem Auftrag Gottes. In der Gesellschaft ein loyaler, ehrlicher Bürger zu sein, ist auch ein Auftrag Gottes. Denn auch auf diese Weise stellen wir Gott dar und ein Leben mit ihm. Deswegen sage ich, ich möchte nicht Jona kritisieren, weil er vom Auftrag Gottes fliehen will, sondern ich möchte, dass wir heute für uns eine Lehre ziehen. Ich kann nicht vom Auftrag Gottes wegfliehen und ich kann mich nicht verstecken. Aber etwas Gutes ist dabei. Bevor Gott dir einen Auftrag gibt, er befähigt dich. Er gibt dir Möglichkeiten, das zu erfüllen. Wenn du sie wahrnimmst, wenn du mit offenen Augen durch dein Leben gehst, siehst du viele Möglichkeiten, den Auftrag Gottes zu erfüllen, wenn du das willst. Jona, der Prophet des Herrn, bekommt einen Auftrag und dann, wie es hier steht, er denkt gar nicht daran, dass er das nicht kann, aber trotzdem, er flieht vor Gott weg. Zweite Ironie. Im Kapitel 1 lesen wir Verse 4 bis 6. Jona, Kapitel 1, Verse 4 bis 6. Jetzt muss ich Jona finden. Ich war gerade bei Psalm. Jona 1, 4 bis 6. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns denken will, dass wir nicht verderben. Warum sage ich, es ist eine Ironie hier in diesem Text? Erstens, wir Menschen sind, oder wir Gläubigen, sind zu den Menschen geschickt, um sie zu retten. Was passiert hier? Ein gläubiger Mensch, ein Diener Gottes, kommt und seine Anwesenheit hier bringt alle Menschen in Gefahr. Das ist total das Gegenteil all das, was Gott erreichen will. Und wenn der Gläubige nicht da wäre, wäre es kein Problem. Aber ein Gläubiger ist da mit einem Auftrag Gottes und alle Menschen um ihn herum sind jetzt in Gefahr. Noch etwas. Die Menschen beten. Wenn wir sagen so, die Ungläubigen oder die anderen beten um Hilfe. Was macht der gläubige Mensch? Der schläft. Ruhig und sorglos. Die Menschen in der Welt, sie sehen, sie schauen mit offenen Augen, was in der Welt passiert. Und es gibt viele, die beten. Vielleicht können sie nicht beten, wissen sie nicht, haben sie keine Erfahrung mit dem Gebet. Aber die Menschen beten. Und die Gläubigen, beten sie alle? Ich erinnere mich, wenn irgendwelche Katastrophen in der Welt passieren, dann sagt man, die Kirchen sind voll, die Menschen gehen zum Gottesdienst. Ich war noch nie in einem Gottesdienst in einer Kirche nach einer Katastrophe, wegen der Katastrophe. Sondern ich denke, ich habe mein Gebetsleben und ich bete auf meine Weise. Aber die Leute, die in die Kirche gehen, gerade wenn etwas passiert, sie gehen einfach nicht so, um etwas Schönes zu erleben, sondern sie gehen, weil sie Nähe Gottes suchen. Die Menschen hier, sie haben eine Katastrophe jetzt. Sie merken, dass etwas passieren wird. Und sie beten alle. Was macht Jona? Er schläft. Er schläft ganz ruhig. Aber auf der anderen Seite, kann jemand beten, denn wenn er weiß, dass er etwas gegen den Willen Gottes getan hat? Vielleicht ist das auch eure Erfahrung, dass irgendeine Tat oder etwas, was du gemacht hast, dich stört zu beten. Du hast keine Kraft zu beten. Denn wenn du jetzt mal zu Gott kommst und betest und hast absichtlich irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung ist, dann ist es, was ist das denn? Du weißt, Gott will nicht, dass du das machst, was du machst. Und dann gibt es viele Leute, sogar Christen, die aus diesem Grund gar nicht beten. Weil sie wissen, wenn ich anfange zu beten, dann muss ich einiges verändern in meinem Leben. Ich kann nicht so heuchlerisch oder schizophren zu Gott beten, wo ich selber weiß, ich möchte trotzdem so leben, wie ich will. Und bei vielen Menschen ist das ein Hindernis zum Gebet. Jona weiß genau, dass er etwas macht, was nicht nach dem Willen Gottes ist. Und das erlaubt ihm nicht, jetzt zu beten. Und er betet nicht. Er wird gezwungen, hier zu beten. Wir sind Beter. Die Menschen schauen auf uns. Entweder ermutigen wir Menschen in ihrem Gebetsleben, in ihrem Leben mit Gott, oder hindern wir sie in ihrem Leben mit Gott. Das sind zwei Möglichkeiten. Möge Gott uns segnen, dass wir den Menschen helfen, unser Gebetsleben, dass es so ist, was Gott auch segnen kann. Also das war in meiner Betrachtung zweite Ironie, die ich hier erwähnen möchte. Es gibt eine dritte. Wir lesen die Verse 9 und 10. Sie haben ihn gefragt, wer bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen, warum hast du uns das getan? Und so weiter. Es ist eine schwierige Situation, wenn ein Christ, ein Gläubiger, ein Täter ist und er soll sich jetzt mal vorstellen, er soll sich jetzt ausweisen, wer er ist, aber er ist Täter und auch das Opfer steht da und er soll sich jetzt ausweisen. Und er sagt, wisst ihr was, ich bin ein gläubiger Christ, aber ist ein Gewalttäter oder macht etwas, was eigentlich nicht gut ist. Und ich kann euch sagen, das ist ziemlich schlimm. Daran habe ich gedacht, manchmal fahre ich mit Öffentlichem. In Nürnberg ist es möglich, mit U-Bahn und S-Bahn zu fahren. Und interessant, dass ich sehr oft erlebe Fahrscheinkontrolle. Und da kommen die Leute und kontrollieren die Fahrscheine. Und es ist mir ein Wunder, dass immer jemand erwischt wird. Warum sind die Menschen so, ich weiß nicht, was ich sagen soll, dumm, es ist vielleicht zu krass gesagt. Da steht überall, es ist Strafe und so weiter. Lieber riskieren und Strafe zahlen, als ein paar Euro für Karte zu geben. Und ich habe gesehen, dass sogar nicht nur Hartz-IV-Empfänger, sondern es gibt auch andere, vor allem unter den Jugendlichen, einfach so, oder jüngeren Menschen, und sie werden erwischt. Und letztes Mal habe ich mir gedacht, stell dir mal vor, du würdest jetzt ohne Fahrschein fahren. Und vor allen Leuten volle U-Bahn kommt die Kontrolle, und was kann Fahrschein? Du musst deine Adresse geben, deine, wie du heißt, dein Name und so weiter. Und die anderen hören zu oder nehmen sie Ausweis oder so. Alle schauen zu dem, der jetzt keine Karte hat. Und wenn zufällig die Frage kommen würde, was machen Sie beruflich? Dann sage ich, ich bin Pastor bei der Freikirche der Siebentagsadventisten und fahre schwarz. Das gehört nicht zusammen. Wenn du als Täter in irgendeiner schlimmen Situation dich ausweisen sollst als ein gläubiger Christ. Und ich denke, im Moment spüre ich so, es gibt keine schlimmere Erniedrigung, wenn ich erwischt wäre irgendwo bei einer Tat und dass ich sagen müsste, ich bin Pastor, ich bin gläubiger Mensch. Ich versuche auch den anderen den Weg zu Gott zu und der Ehrlichkeit zu zeigen. Und jetzt bin ich selber erwischt. Jona. Jona sagt, ich bin ein Hebräer. Ich glaube an Gott, der Meer geschaffen hat und trockenes Land, alles. Ich bin sein Diener. Was für eine Ironie für Jona. Jesus sagt im Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt, der Text ist uns bekannt, ihr seid das Licht der Welt, so lasst euer Licht erleuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen, ein Auftrag Gottes. Du bist ein Licht in dieser Welt, als Christ, als Nachfolger Jesu. Und wenn ein Gläubiger wie Jona von den Ungläubigen dann ins Meer geworfen wird, stellt euch mal auch diese Situation vor. Ein gläubiger Mensch, ein Prophet Gottes steht vor den Ungläubigen und die Ungläubigen packen ihn und werfen ins Meer. Was für eine Ironie. Und noch etwas dazu. Und in diesem Moment wird das Meer ganz ruhig und still. Kein Wind mehr, keine Wellen mehr, keine Gefahr mehr. Ein gläubiger Mensch ist weg. Ja, ich weiß nicht, was ihr spürt, aber als ich darüber nachgedacht habe und die Predigt vorbereitet habe, war mir nicht so ganz, ganz gut ums Herzen. Ganz ruhig war ich nicht. Wenn ein gläubiger Mensch, von dem man etwas erwartet, so etwas erlebt, ein Prophet Gottes. Und dann geht weiter, Ereignisse, großer Fisch kommt, Jona im Bauch des großen Fisches, wie bequem ihm dort war und was, wie dort roch in diesem Bauch. Aber Gott hat ihn am Leben gehalten. Er bekommt zweite Chance von Gott. Aber der Auftrag bleibt der gleiche. Als sich nichts verändert im Auftrag Gottes, willst du das? Fliehst du vor Gott und willst das nicht? Das fragt mich keiner. Der Auftrag steht da. Auch die Leute, die loyale Bürger sind, auch die, die nicht gläubige Christen sind, sie haben einen Auftrag auch vor Gott. Auch in der Familie, wie ich gesagt habe. Gott gibt seinen Auftrag. Und jetzt möchte ich gerne mal in einer nächsten Ironie aus diesem Buch im Kapitel 4 mit euch zusammen Verse 4 und 5 und 10 lesen. Alles ist vorbei, Jona ist wieder da und Gott sagt ihm, er soll wieder gehen, er soll predigen und das tun, was Gott ihm gesagt hat. Vers 4. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zu Buße an. Verse 4 und 5. Dass wir nicht alles lesen, ist vor dem König gekommen und wir erkennen das, sie haben sich alle verändert und Buße getan. Und Vers 10 steht, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht. Was für ein Happy End für Gott und für diese Botschaft und für den Botschafter. Übrigens zu bemerken ist, dass die Botschaft von Jona nur 7 Wörter enthält. Noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Es kommt darauf an, in welcher Übersetzung wir sind. Nur 7 Worte. 7 Worte waren genug, dass eine ganze Stadt zu Buße kommt. Das ist eine Freude. Nur 7 Worte. Wie viel Mühe wir geben und uns bemühen, wenn wir eine Evangelisation organisieren. Wie viel Organisation, wie viel Vorbereitung, wie viel Geld kostet das alles? Wie viele Flyer wir drucken lassen und verteilen? Und dann freuen wir uns, wenn einige Leute zumindest zum Bibelstudium als Fortsetzung bleiben würden. Nur Jona spricht 7 Worte und die ganze Stadt ist bewegt. Ich kann euch sagen, ich träume davon, als Prediger eine Predigt zu halten für die Menschen hier in Neumarkt und Umgebung. Und stellt euch mal vor, ich komme als Prediger, so sage ich mal, das ist mein Traum. Und ich predige eine Predigt, die Menschen und die ganze Stadt, Neumarkt und die Umgebung, kommt zu Buße und ändern ihr Leben. Dann habe ich mir gesagt, träum weiter. Aber ich habe gefunden in der Bibel, dass auch das ein Traum von Jesus war. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, hat so einen Traum gehabt. Und dieser Traum ist nicht in Erfüllung gekommen. Darüber spricht Jesus selbst in Lukas 11, Vers 32, wo er die Leute von Ninive erwähnt. Und da sagt Folgendes, dass wir, vielleicht können wir diesen Text auch lesen, Lukas, Kapitel 11, Vers 32. Jesus hatte auch einen Traum, dass die Leute auf seine Rede hören. Lukas 11, Vers 32. Moment, darf ich... Dann habe ich einen Fehler hier. Das ist nicht 11.32, muss woanders sein. Bitte? 11.32. Stimmt, danke. Habe ich doch richtig notiert. Die Leute von Ninive, sagt Jesus, werden auftreten bei jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Jesus sagt für sich, ich bin mehr als Jona. Und Jona hat seine Predigt gehalten und die ganze Stadt tat Buße. Aber hier, diese Stadt will das nicht. Und sie wird mit denen aus Ninive vor Gericht Gottes kommen. Was für etwas, was für ein Erlebnis, dass Menschen etwas für Gott tun und die ganze Stadt verändert ihr Leben. Nur, wenn wir heute das nicht so erleben, dürfen wir Mut nicht verlieren. Gott hat uns einen Auftrag gegeben und wir wollen den Menschen helfen. Nicht wir retten Menschen, sondern der Heilige Geist. Wir wollen nur Mitarbeiter Gottes sein. Wenn jemand verändert wird in seinem Leben und zu Buße kommt, das kommt nur durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Denk nicht daran, dass ein Mensch jemanden verändern kann. Jesus konnte auch keinen verändern. Das tut die Kraft Gottes in jedem Menschen. Und es gibt Menschen, die dem Heiligen Geist erlauben, in ihrem Leben zu wirken. Aber es gibt Menschen, die abblocken alles. Der Heilige Geist möchte alle Menschen retten. Aber es gibt welche, die alles abblocken. Und da kann der Heilige Geist nichts mehr tun. Gott kann auch nichts mehr tun, weil wir alle freien Willen bekommen haben. Und du kannst dich entscheiden, entweder für Gott oder gegen Gott. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, in einer anderen Gemeinde, der schon 10 Jahre in die Gemeinde kommt. Noch vor meiner Zeit, noch mein Vorgänger hat Bibelstunden mit ihm gehabt. Und er noch keine Entscheidung getroffen. Und immer spricht er, kommt in die Gemeinde, hört etwas und dann sagt er zu mir, Soran, ich habe das, was du letztes Mal gepredigt hast, einem gesagt, da meinem Freund. Weißt du, was er gesagt hat? Und er spricht etwas dagegen. Und ich sage, ja, aber es ist so. Aha, dann meine Worte nimmt er und trägt ihm dort. Und er sagt wieder was dagegen. Und so läuft der Mann als ein Postbote schon mindestens 10 Jahre hin und her und hat seine Entscheidung nicht getroffen. Und wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? So ganz offen ins Gesicht, wie man so sagt, aber freundlich. Hör mal, es tut mir leid. Der Heilige Geist hat große Probleme mit dir. Schon jahrelang versucht er, dich zu verändern, dich zur Wahrheit zu bringen. Aber du bist nur ein Postbote. Und der Heilige Geist müht sich ab bei dir. Und er hat das verstanden, hat mir nicht übel genommen, wir sind Freunde geblieben. Aber das ist meine Aufgabe, manchmal auch die Augen aufzumachen, den Menschen, die alles wischiwasche denken, es wird alles so sein, Gott ist ein liebevoller Gott und mit dem kannst du machen, was du willst. Das ist nicht die Botschaft der Heiligen Schrift, sondern Gott ist ein heiliger Gott. Ja, und ich möchte, es gibt so viel Ironie, aber war mir interessant, so mal eine Predigt vorzubereiten, die ein bisschen anders ist als alle anderen. Ich möchte noch eine Ironie erwähnen. Und zwar lesen wir im Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Jona Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Davor steht, dass Gott dieses, was er gesagt hat, wird Ninive untergehen. Jetzt haben wir gelesen, Gott tat es nicht, weil sie sich von ihrem bösen Wege bekehrt haben. Jetzt Kapitel 4. Das aber verdroß Jona sehr und er war zornig. Und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Was ist das für ein Botschafter? Er hat erlebt, dass die ganze Stadt sich bekehrt hat. Und Gott hat nichts getan. Gott hat ihnen vergeben. Und was macht er? Er ist zornig, weil Gott ihnen gegeben hat. Also so einen Propheten Gottes, ehrlich gesagt, kann ich nicht verstehen. Aber wie gesagt, ein paar Mal habe ich gesagt, wir wollen nicht Jona kritisieren. Wir wollen lernen auf seinem Beispiel. Anstatt dass er sich freut, dass die Menschen zur Rettung gekommen sind, er ist zornig. Und wenn wir weiterlesen, Kapitel 4, weiter, er streitet mit Gott. Gott fragt ihn, ist es gut, dass du zürnst? Was sagt Jona? Es ist gut. Und ich werde zornig sein bis zum Tode. Ich möchte nicht mehr leben, nie mein Leben. Weil das, was ich gesagt habe, nicht eingetroffen ist. Und das ist, wie auch Ellen White sagt, Stolz in einem Menschen. Denn in den Mose-Büchern, das war auch bekannt, steht für einen Propheten. Ein Merkmal eines falschen Propheten. Wenn ein Prophet etwas sagt und das nicht eintrifft, dann sagt Mose, das ist ein falscher Prophet. Und sollst keine Angst vor ihm haben. Und jetzt Jona, was werden die Leute über ihn denken jetzt? Er hat prophezeit, die Ninive wird untergehen und die Ninive geht nicht unter. Er ist ein falscher Prophet. In den Augen vieler Menschen, denkt er. Und aus diesem Grund ist er zornig. Menschlicher Stolz und Prestige ist für jemanden wichtiger als die Menschen, die um ihn herum verloren gehen und sterben sollen. Jona wäre wahrscheinlich sehr froh. Er hat sich so mal auf einem Hügel, so mal ein Plätzchen ausgesucht. Von dort hat er die ganze Stadt gesehen. Und jetzt möchte ich mal sehen, wie das ausschaut, wie damals Sodom und Gomorra. Aber passiert nichts. Gott hat den Menschen vergeben. Und Jona zornig. Und er möchte sterben. Ironie im Buch Jona. Ein Prophet Gottes, ein Botschafter Gottes, ein Diener Gottes, jemand, dem Gott einen Auftrag gegeben hat, jemand, der großen Erfolg gehabt hat, die ganze Stadt ist verschont. Wie soll er sich benehmen? Das Wort Gottes ist interessant. Und möchte uns auch heute ansprechen. Jeder Einzelne für sich. Was nimmst du aus dem Buch Jona mit nach Hause? Mit in deinem Leben. Was willst du in deinem Leben verändern? Egal wer du bist. Egal in welcher Lage du dich befindest. Gott hat eine Botschaft für dich. Gott hat einen Auftrag für dich. Die Aufträge Gottes sind nicht nur Mission zu treiben, und den Menschen Evangelium zu erzählen, das ist ein wichtiger Auftrag Gottes. Aber du bist in deinem Leben, du hast viele Aufträge von Gott. Möchtest du das erfüllen? In deiner eigenen Familie, in deiner Ehe, in deinem privaten Leben, in der Gesellschaft, in allem, wo du dich befindest? Oder willst du wie Jona vor Gott fliehen? Und viele Menschen fliehen vor Gott, verstecken sich hinter anderen Menschen oder hinter den Ereignissen, und alles andere ist so stark und groß, ich kann nichts tun. Das stimmt nicht, du kannst vieles tun. Möge Gott uns segnen, dass wir daraus lernen, nicht wie Jona zu handeln. Auch wo er so einen großen Erfolg gehabt hat, Das hat der Heilige Geist getan, nicht wir als Menschen. Aber dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, in unserem Leben, in unserem Alltag, in den Kreisen, wo wir uns befinden, dass wir den Auftrag Gottes erfüllen. Und dann irgendwann werden wir auch Zeit haben, viele Erfahrungen mit Gott zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Gott möge uns segnen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Großer Gott, lieber himmlischer Vater, in diesem Gottesdienst wollen wir dich verherrlichen, dich anbeten. Wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns Möglichkeit gegeben hast, das auch zu verstehen. Danke dir für die Aufträge, die du uns gegeben hast in unserem Leben. Denn wir wissen, diese Aufträge zu erfüllen, sind mehr für uns, für unser Glück, für unsere Mitmenschen, als für dich direkt. Du brauchst das nicht, sondern wir brauchen das. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu verstehen. Und alles, was du in deinem Wort gesagt hast, dass wir das zu Herzen nehmen, denn das ist unser Segen. Das ist für uns, für unsere Familien, für unsere Kinder, für unsere Ehepartner, für unsere Freunde, für die Stadt, in der wir leben und für alle Menschen. Danke dir für diese Geschichte von Jona. Bitte hilf du uns, das Gute rauszunehmen und das, was nicht gut ist, dass wir Entscheidung treffen, anders zu handeln, mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft. Und wir loben und wir preisen deinen Namen dafür. Im Namen Jesu. Amen.